In der nachfolgenden Sendung sprechen wir über feministische Themen. Dabei ist es leider notwendig, die Kategorien männlich und weiblich zu verwenden. Wir verstehen unter dem Begriff der Frau alle Personen, die sich als Frau definieren. Reden wir von weiblich gelesenen Personen, meinen wir Menschen, die von außen als weiblich wahrgenommen werden. Gleiches gilt für die Kategorie männlich. Wir versuchen so oft wie möglich, die binäre Unterteilung von Geschlecht zu umgehen. Das ist jedoch nicht immer möglich.
Ultraviolett. Eine Stunde Feminismus, Popkultur und Politik. Auf Herz 87.9.
180 Leistungspunkte, 6 Semester Regelstudienzeit und 40 Wochenstunden. Das ist so der feuchte Traum eines Bürokraten, wenn er übers Studium spricht.
Ja, liebe Grüße oder nicht so liebe Grüße in all die verstaubten Büros, wo genau so gedacht wird, studieren. Das heißt eben nicht nur Seminare besuchen und Leistungspunkte sammeln, sondern neue Dinge entdecken, Leidenschaften entwickeln, auch mal etwas über den Tellerrand schauen, quasi also alles ums Studium herum.
Und für uns aus der Ultraviolett-Redaktion ist natürlich besonders spannend, wie kann man sich feministisch neben dem Studium einbringen? Wer sind da eigentlich die AnsprechpartnerInnen? Das sind so die Fragen, die wir in der Sendung heute beantworten wollen.
Ja, aber alles rund um Feminismus und Uni können wir natürlich nicht thematisieren. Wir sprechen vor allem darüber, wo und wie ihr feministisch einsteigen bzw. euch einbringen könnt, aber auch, wo ihr zum Beispiel Hilfe bekommt oder einfach ein offenes Ohr auf euch wartet.
Ja, und das hört ihr in der nächsten Stunde Ultraviolett. Mein Name ist Mira Rigauf.
Und ich bin Steven Hartig. Mehr Frauen als Männer an deutschen Hochschulen beschäftigt. Das hat das Statistische Bundesamt im Juli letztes Jahr bekannt gegeben. Und da denke ich mir erstmal ganz naiv, da gibt's doch eigentlich nicht viel zu meckern.
Ja, schön wär's, aber es liegt ja vor allem daran, dass 70% aller nicht wissenschaftlichen Stellen, also quasi Sekretariate, Verwaltung und so weiter, von Frauen besetzt sind.
Okay, in Sachen Diversität also doch reichlich zu tun für das Gleichstellungsreferat beim Aster. Und was das genau ist, erklärt Katharina Usling.
Gleichstellung ist zwar in vielen Bereichen gesetzlich festgelegt, in der Realität sieht das aber oft ganz anders aus, auch an der Uni. Menschen mit Behinderung oder Frauen beispielsweise sind in allen Bereichen an Hochschulen immer noch in der Minderheit oder werden benachteiligt. Das ist auch an der Uni Bielefeld nicht anders. Das Gleichstellungsreferat vom ASTA beschäftigt sich genau damit und versucht, das zu ändern. Seine Aufgabe ist es, die Uni zu einem vielfältigen und bunten Ort für alle zu machen. Dafür setzt sich das Team mit den patriarchalen und heteronormativen Strukturen an der Uni auseinander und unterstützt zum Beispiel Veranstaltungen wie die Aktionstage Gesellschaft macht Geschlecht zur sexuellen Selbstbestimmung oder organisiert selbst die Veranstaltungsreihe Ach so ist das mit Workshops, Vorträgen und Lesungen zu den Themen Körper, Geschlecht, Liebe und Sexualität. Außerdem können sich alle Studierenden ans Gleichstellungsreferat wenden, wenn sie an der Uni oder auch außerhalb Sexismus, Homo- oder Transfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus, Ableismus oder andere Diskriminierung erfahren haben. Oder wenn Studierende Diskriminierung beobachtet haben. Auch in der Uni gibt es zum Beispiel sexistische Werbung für Veranstaltungen, DozentInnen, die blöde Kommentare machen oder Menschen, die Minderheiten benachteiligen. Studierende können mit dem Gleichstellungsreferat über diskriminierende Alltagserfahrungen reden und zusammen mit dem ASTA etwas gegen Diskriminierung und für Gleichstellung tun.
Ihr könnt das Gleichstellungsreferat entweder per Mail oder zu den Öffnungszeiten des ASTA erreichen, immer montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr im ASTA-Pool auf der Galerie in der Unihalle.
Ultraviolett.
FemRef, geschrieben Fem-Ref. Als ich diese Abkürzung das erste Mal gehört habe, dachte ich, ich wüsste sofort, was damit gemeint ist.
Und es ist ja auch erstmal relativ naheliegend. Man hat das Fem für Feminismus, das Ref für Referat, also das ergibt sich eigentlich schon aus dem Namen.
Es steckt dann allerdings doch deutlich mehr dahinter, und zwar internationales, autonomes, feministisches Referat für Frauen, Lesben, Trans. So der ganze Name.
Trotzdem, auch mit dem ausführlichen Namen ist es jetzt vielleicht nicht für jede Person so ganz einfach, sich vorzustellen, was das FemRef eigentlich ist und was das FemRef eigentlich macht.
Und genau deshalb freuen wir uns, dass Hannah und Olivia vom FemRef jetzt hier sind. Was macht ihr? Wer seid ihr?
Ja, hallo erstmal. Genau, schön, dass wir hier sein können. Wir kommen vom FemRef, richtig, das ist die Abkürzung. Und ja, wir machen feministische Arbeit, wie man ja schon vom Namen ableiten kann. Aber es bedeutet, dass wir uns halt eben mit frauenpolitischen Themen auseinandersetzen und auch mit queeren Themen. Und das Sternchen am feministisch ist auch dran, weil es halt auch eben so viele verschiedene feministische Strömungen gibt. Und genau, wir versuchen halt so ein bisschen, alles so ein bisschen abzugrasen, was wir halt alles uns mit beschäftigen können. Und wir machen auch faschistische Themen, nicht antifeministisch, genau das nehme ich nicht, sondern antifaschistische Themen, antikapitalistische und antirassistische Themen. Das heißt, wir versuchen uns damit beschäftigen, indem wir uns natürlich auch selber erstmal damit auseinandersetzen in Plenaren, aber auch Veranstaltungen machen, sofern wir dafür Zeit finden. Wenn wir dafür nicht so viel Zeit haben, versuchen wir auch mit anderen Gruppen zusammenzuarbeiten und da halt auch dann Netzwerke zu knüpfen, um halt auch zu gucken, weil es ja auch in der Stadt noch andere feministische Gruppen gibt. Und wir sind natürlich aber auch eine Anlaufstelle, das heißt für Personen, die vielleicht mal irgendwie Stress abladen wollen, weil irgendwie ein sexistischer Spruch in einem Kurs kam oder was auch immer, vielleicht auch, weil man einfach Menstruationsbeschwerden hat und gerne eine Wärmflasche möchte. Also man kann bei uns auch immer gerne vorbeikommen. Es ist nur leider momentan nicht so, dass wir Öffnungszeiten haben. Wir sind gerade noch dabei auszuloten, wer hat wann im Semester und so Zeit. Und es wird aber bald Öffnungszeiten geben. Und ansonsten kann man aber auch einfach immer klopfen und gucken, ob jemand da ist und dann einfach reinkommen.
Ihr seid ja als FemRef ein sogenanntes autonomes Referat. Was unterscheidet euch da von anderen Referaten an der Uni?
Genau, das ist eine Frage, die sich auf jeden Fall dann eher so tief mit den Organen und Konzepten der Hochschulpolitik beschäftigt. Genau, das heißt grob, dass die ReferentInnen des FemRefs nicht wie die ReferentInnen des Asters beispielsweise vom Stupa gewählt werden, sondern dass sie in einer Vollversammlung gewählt werden, in der auch nur bestimmte Gruppen stimmberechtigt sind. Andere autonome Referate sind das Schwur, also das Schwulenreferat, der RSB, das ist das Referat für Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen, und der ISR, das internationale Studierendenreferat. Und hier wird vielleicht schon deutlich, dass es sich dabei um marginalisierte Gruppen handelt, die Diskriminierung erfahren. Und daher auch so die Idee des Autonomen, dass die Referierenden oder die Referenten, ReferentInnen eben nicht von allen gewählt werden können, sondern nur von denen, die es direkt betrifft. Genau, und in der konkreten Arbeit heißt dies einfach nur, dass wir eben auch nicht an den ASTA-Plänen oder Treffen teilnehmen, sondern dass wir unsere eigenen haben und unsere Entscheidung darüber, was wir machen wollen und was nicht, selbst treffen. Natürlich sind wir rechenschaftspflichtig, das heißt, einmal im Jahr legen wir den Tätigkeitsbericht im Stupa vor. Das ist so grob der autonome Status.
Okay, das FemRef gibt's ja nicht erst seit gestern. Ihr blickt ja auf eine mehr oder weniger lange Geschichte zurück. Gerade was euren Namen angeht, könnt ihr da etwas erzählen, was quasi die Historie des FemRef angeht?
Genau, die Historie des FemRefs ist ziemlich lang. Auf alles einzugehen wäre wahrscheinlich ein bisschen zu lang, aber es ist auf jeden Fall auf unserer Homepage nachzulesen. Genau, und die Historie ist so, das FemRef wurde in den 80er Jahren erkämpft. Genau, und hieß damals, glaube ich, noch Autonomes Referat für Frauen und Lesben. Und dann kamen mit den Jahren immer wieder neue Begriffe dazu. Es gab beispielsweise mal ein Referat, wo einzig und allein People of Color, Women of Color im FemRef waren. Dadurch auch dieser internationale Begriff und eine Beschäftigung mit Rassismus. Genau, und dann gab es auch mal, also hat man sich auch mit feministischen Theorien beschäftigt, in der Bewegung und feministischen Bewegungen, und hat dann das Transgender hinzugefügt. Genau, und so ist der Name mit den Jahren entstanden und ist halt auch so ein historisches Beispiel dafür, wie sich auch feministische Bewegung in Deutschland bewegt hat.
Ja, und wahrscheinlich auch so halt das, womit ihr als Mitgestaltende quasi immer diesen Raum nutzt. Also das FemRef ist ja wahrscheinlich auch viel einfach, was die Leute, die halt gerade da sind, einfach selber mitbringen.
Genau, und das sieht man auch am Namen. Mittlerweile benutzen ja, wie gerade schon gesagt wurde, FemRef, also Fem, dann Sternchen Ref. Genau, weil dieser ganze lange Name ist super wichtig, dass es ihn gibt. Aber in der Alltagspraxis empfiehlt es sich, FemRef zu sagen, ist einfach kürzer.
Wir haben gerade schon mal so ganz kurz drüber gesprochen, was das FemRef eigentlich macht, was es so anbietet. Aber wenn ihr es jetzt noch einmal so auf so Oberpunkte runterbrechen müsstet, also was für Aufgaben habt ihr als FemRef und wie versteht ihr euch da?
Also so die Tätigkeitsbereiche werden vor allem emanzipatorische oder empowernde Veranstaltungen, aber auch aufklärerische Sachen, also auch einfach darauf aufmerksam machen, welche Themen ja auch vielleicht so ein bisschen untergehen, wo man vielleicht auch den Sexismus nicht so sieht. Das heißt also Veranstaltungsplanung, aber auch Anlaufstelle sein auf jeden Fall. Und ja, Vernetzung würde ich sagen noch mit den Gruppen in der Stadt, also Zusammenarbeit, auch Unterstützung von anderen Gruppen.
genau, auch gerade nochmal diese Anlaufstelle, nicht nur für Leute, die feministisch aktiv werden wollen, sondern auch für Leute, die Sexismus erfahren haben oder denen auch was anderes Blödes passiert ist, andere Diskriminierungsformen, Transphobie oder die irgendwie denken, boah, ist das eine sexuelle Belästigung von einem Prof oder keine Ahnung, was kann ich dagegen tun, auch die können zu uns kommen. Wir sind natürlich keine professionellen Beraterinnen, sondern leiten dann auch gegebenenfalls weiter, aber wir haben immer ein offenes Ohr für Leute, die sich einfach mal auskotzen wollen.
Ja. Olivia, du sprachst gerade davon, dass manchmal Themen untergehen an der Uni vielleicht, die ihr dann aufgreift. Hast du da ein Beispiel, was aktuell für euch untergeht in der Unilandschaft?
Also wir veranstalten jetzt im November eine Veranstaltung über die Klitoris am 6.11. Es ist ein Workshop und der ist auch leider schon voll, aber ich erzähle trotzdem immer gerne darüber, weil genau da geht es zum Beispiel um Aufklärung, was weibliche oder weibliche Sternchensexualität angeht. Weil das ja auch jetzt zum Beispiel auf die Schule bezogen ja auch oft so ist, dass wir da eben nicht so aufgeklärt werden. Also ich zum Beispiel dachte auch lange, dass die Klitoris eben nur dieser Venushügel über den Vulvalippen ist, aber das ist eigentlich ein viel größeres Organ. Und wie dieses Organ aussieht, kann man auch nämlich auf unseren rosanen Plakaten sehen, die momentan in der Uni hängen. Und da wollen wir uns einfach treffen und darüber sprechen, so vielleicht auch, womit sind wir aufgewachsen, was wurde nie thematisiert und wie ist es eigentlich und genau, wie können wir uns auch dadurch stärken. Halt auch immer dieser empowernde, ermächtigende Schritt, also zu sagen, genau, es ist so und so und ich stehe dazu und genau, weiß jetzt besser Bescheid.
Du hast jetzt so eins von euren aktuellen Veranstaltungen, euren aktuellen Projekten genannt. Gibt es gerade noch was anderes, was bei euch so akut ist, was gerade ansteht, wo ihr euch gerade drum kümmert?
Also momentan ist ja jetzt wieder Semesterstart und es gibt auch wieder den linken Semesterstart, der so ein bisschen eine Alternative zu den Semesterstarts ist, die immer die Fachschaften anbieten. Und da gibt es verschiedene Veranstaltungen und unter anderem die offene Galerie, weil wir haben nämlich, vielleicht wissen das auch einige nicht, einen Raum auf der Galerie. Und den kann man sich dann zum Beispiel dort angucken. Das ist am 24.10. um 20 Uhr. Da sind halt alle Räume oder fast alle Räume auf der Galerie offen und dann kann man überall mal reinschauen und bei uns gibt es dann auch Snacks.
Genau, außerdem planen wir gerade mit die Aktionstage Gesellschaft macht Geschlecht. Das ist eine Veranstaltungsreihe zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Genau, und daran beteiligen wir uns in den letzten Jahren, genau, und dieses Jahr auch. Und genau, welche Veranstaltungen wir dann konkret machen, könnt ihr dann sehen, wenn das Programm, ich denke mal im November oder sowas, online geht.
Dann sprechen wir auf jeden Fall nochmal darüber.
Gerne.
Jetzt haben wir gerade schon so ein paar aktuellere Sachen angesprochen und das zeigt auf jeden Fall, das FemRef ist relativ aktiv, auch in der Hochschulpolitik. Und ich habe mich gefragt, wie viel Gegenwind bekommt ihr manchmal dafür? Wie ist gerade so das aktuelle Klima in der Hochschulpolitik?
Das ist schwierig zu beantworten, was genau das FemRef betrifft. Genau, was es auf jeden Fall gibt, ist antifeministischer Gegenwind. Der betrifft das FemRef, also uns, der betrifft das AStA-Gleichstellungsreferat, das Café Anaconda oder generell Leute, die feministisch aktiv sind. Genau, das sieht man auch, wenn Wahlen sind. Da gibt es bestimmte Hochschulgruppen, wie die liberale Hochschulgruppe, die in ihrem Wahlkampf gegen Unisex-Toiletten schreibt, gegen Sexualaufklärungsworkshops oder gegen Kritik an Crow wegen Sexismus, die sich viel darüber lustig machen. Das hat man gesehen an der Pressemitteilung des RCDS, vor 2 Jahren, die dann diesen Sexualaufklärungsworkshop Museale Ejakulation sehr, sehr kritisiert haben. Genau, das zeigt sich aber auch darin, dass feministische Plakate weg sind, wenn sie in der Uni hängen, dass Rechte, die eigentlich nicht weiter nennenswert sind, versucht haben oder auch das geschafft haben, das FemRef-Banner zu klauen und das Banner der kurdischen Frauenbewegung hier an der Uni. Genau, und da wird schon deutlich, dass Feminismus, feministische Gruppen Leuten ein Dorn im Auge sind. Und das sieht man ja auch gesellschaftlich. Also spiegelt sich ja in der Uni wieder, was gesellschaftlich passiert. Oder auch, dass das AStA-Gleichstellungsreferat viele Droh- und Vergewaltigungsmails, also Mails, die dann Vergewaltigung androhen, bekommen hat. Genau, das kriegen wir schon mit, dass Leute vom Café Anaconda stehen und drohen. Das sind Sachen, die passieren. Ja, aber wir lassen uns nicht weiter stören und machen unsere Arbeit und stellen uns dem entgegen.
Würdet ihr sagen, diese Entwicklungen, die ihr jetzt gerade beschrieben habt, sind in letzter Zeit in der Weise schlimmer geworden oder seht ihr auch Fortschritte und ist es auch, also inwiefern motiviert euch das auch, eure Arbeit, die ihr gerade leistet, weiterzumachen? Also,
ja. Also ich bin auch, ich habe auch angefangen im FemRef nach den Aktionstagen vor 2 Jahren, die gerade thematisiert wurden, wo ja diese Veranstaltung war zur musealen Ejakulation und da hatte das so den Peak, würde ich mal sagen, an Shitstorm, den wir erlebt haben und ich habe auch das Gefühl, dass auch seitdem halt auch immer wieder dann Bezug darauf genommen wird. Und das auch so ein bisschen genutzt wird, genau, um dann wieder zu sagen, ja, und die machen jetzt schon wieder das und das und dies und das. Aber ja, wir versuchen auf jeden Fall uns nicht davon unterkriegen zu lassen. Ich finde es schon auch echt krass so, wie oft dann eben antifeministisch argumentiert wird, weil zum Beispiel beim Wahlkampf, das wurde ja auch gerade genannt, könnte man halt total viele Sachen mal thematisieren, aber es kommt halt immer wieder auf Antifeminismus zurück. Also es ist auch gerade irgendwie trendy, antifeministisch zu sein. Aber genau, das bestärkt uns eigentlich immer nur noch weiterzumachen und dagegen zu halten. Und es gibt auch eben auch viel Unterstützung. So, es gibt ja auch Leute, die uns sagen, macht weiter so oder wir sind auch auf dieser Seite. Und das ist dann auch voll bestärkend. Wir sind ja auch ein Team so und das bestärkt sich ja dann auch, wenn wir uns treffen und uns darüber austauschen.
Ja, das zeigt ja einerseits, dass halt dadurch, dass es halt diese krassen antifeministischen Geschichten gegen euch gibt, dass es voll wichtig ist, dass ihr das macht. Und andererseits auch, dass es halt ganz viele Leute gibt, die euch als Anlaufstelle, als Ansprechpartnerin an der Uni brauchen. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Institution hier an der Uni. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, wenn ihr Veranstaltungsideen habt oder wenn ihr einfach das FemRef kennenlernen wollt, dann könnt ihr beim FemRef vorbeischauen. Das findet ihr oben auf der Astergalerie.
Und wir haben euch, wie immer, die Homepage des FemRef natürlich nochmal verlinkt auf radioherz.de.
Diese Telefonnummer müsst ihr hoffentlich nie wählen, aber es ist gut, dass es sie gibt.
Unter dieser Nummer landet ihr nämlich beim Frauennotruf. Da könnt ihr anrufen, wenn ihr sexualisierte Gewalt erlebt habt.
Und speziell für Studentinnen und Mitarbeiterinnen gibt es hier eine wöchentliche Sprechstunde an der Uni. Die bietet Stefanie Koch an und die ist jetzt auch hier bei uns im Studio. Können Sie einmal beschreiben, wie Ihre Arbeit beim Frauennotruf aussieht?
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Wie sieht meine Arbeit aus? Ziemlich abwechslungsreich. Also ich bin hier an der Uni für die Sprechstunde zuständig einmal die Woche. Ich mache Beratungen, also wenn Frauen kommen mit Anliegen, die Gewalt erlebt haben, dann schaue ich, wie ist die Situation, worum geht es, was brauchen sie an Unterstützung, vermittle zu Ärztin, Therapeutin, Rechtsanwältin, begleite aber auch unter Umständen, wenn es um Strafanzeige geht oder um Gerichtsprozess, wo man als Zeugin aussagen muss. Das ist so erstmal das Themenfeld der Beratung und in so einer kleinen Beratungsstelle und Einrichtung bin ich auch für Öffentlichkeitsarbeit, für Fundraising, für diverse Projekte, die so im Alltag anfallen, auch noch zuständig.
Okay, also ein sehr vielfältiges Aufgabengebiet, für das Sie zuständig sind. Wie lange sind Sie denn schon beim Frauennotruf aktiv?
Also ich arbeite jetzt seit 15 Jahren beim Frauennotruf Bielefeld. Und tatsächlich bin ich angefangen als Studentin der Uni Bielefeld und habe ein Praktikum gemacht beim Frauennotruf Bielefeld und dann nach einigen beruflichen Wendungen dann dort wieder gelandet, weil diese Mischung aus politischer Arbeit, die man da machen kann, aber auch Beratungsarbeit und Unterstützungsarbeit, das ist was, was mich wirklich sehr an die Arbeit gebunden hat und gelockt hat auch.
Genau, und jetzt sind Sie verantwortlich speziell für dieses Uni-Angebot. Wie genau ist denn der Frauennotruf eigentlich an die Uni angebunden?
Naja, erstmal, wir sind eine Beratungsstelle von außerhalb der Universität. Und ich glaube, gerade für diesen Themenbereich ist das auch ganz wichtig, dass wir außerhalb der universitären Strukturen existieren und jetzt nicht innerhalb der Uni-Hierarchie irgendwie weisungsbefugt oder eingebunden sind, sodass wir den Ratsuchenden auch wirklich zusichern können. Wir gucken, wie ist die Situation, was brauchen sie und wie können dann die Wege sein, ohne dass wir irgendwie im Rahmen der Universität wirklich Verpflichtungen haben oder Weisungen kriegen können. So, das ist ein sehr großer Vorteil, finde ich. Wir haben seit 20 Jahren in diesem Jahr die Sprechstunde in der Universität. Und die Gleichstellungsbeauftragte Uschi Barken hat damals uns in die Uni geholt und hat gesagt, es ist total hilfreich, eine Stelle zu haben, die nicht direkt in die Uni eingebunden ist, in die Uni-Hierarchien eingebunden ist und die ein Beratungsangebot machen kann.
Jeden Donnerstag ist ja aktuell die Sprechstunde Ihres Frauennotrufs in der Uni für alle Fakultäten ja auch. also für alle Studentinnen und auch Mitarbeiterinnen. Können Sie uns dann erzählen, was zum Beispiel die Besonderheiten sind von sexualisiertem Missbrauch in diesem universitären Kontext? Das ist ja nochmal was möglicherweise Besonderes.
Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, dass es was Besonderes ist. Also ich finde, sexualisierte Gewalt, sexuelle Diskriminierung, Belästigung am Arbeitsplatz, das sind Themen, die wir in unserer Gesellschaft überall haben, an allen Institutionen, in allen Bereichen, in allen Arbeitsstellen können solche Dinge vorkommen. Es ist einfach ein Teil unserer Gesellschaft und die Uni ist ja auch ein Teil unserer Gesellschaft und ist da genauso wie jede andere Institution auch ein Ort, wo es auch zu Übergriffen, Machtmissbrauch oder Belästigungen kommen kann. Was man schon sagen muss, ist die Uni als Institution ja ein sehr hierarchisch organisierte Institution ist und im Rahmen des Ausbildungsfeldes natürlich es auch viele Abhängigkeitsverhältnisse gibt, die unter Umständen, gerade wenn ich jetzt so an Belästigung im Ausbildungsbereich oder im Arbeitsbereich denke, manches auch nochmal schwieriger machen, sich dann so Hilfe zu holen oder auch was offen zu legen. Gerade weil die Uni ist ja auch überschaubar in den Fakultäten, man kennt sich. Das ist von daher ist dieses, man hat eine Anlaufstelle von extern, wo man nicht direkt mit der Uni was zu tun hat, aber erstmal sich erkundigen kann, so was ist das überhaupt und wie kann ich das einordnen, wie kann es weitergehen, das ist dann schon sehr hilfreich.
Sie blicken dann jetzt ja auf eine ziemlich lange Erfahrung, also Frauennotruf 20 Jahre oder Sie sind 15 Jahre dort. Ich fände es total spannend. Können Sie sagen, inwiefern sich über die Jahre Ihre Arbeit da vielleicht auch beim Frauennotruf verändert hat oder die Fälle, mit denen Sie zu tun haben?
Die Fälle, mit denen wir zu tun haben, haben sich in den 20 Jahren gar nicht so viel verändert. Vielleicht, dass das Thema digitale Gewalt, also Gewalt über Social Media oder über Internet, dass das mehr zum Thema geworden ist, einfach weil das in den letzten 20 Jahren als Medium dazugekommen ist. So bezogen auf die Universität und auf allgemein auf die Arbeit, würde ich sagen, vor 20 Jahren waren wir noch sehr viel mehr politisch aktiv, innerhalb von Strukturen und Hierarchien Funktionsträger zu überzeugen, dass das ein Thema ist, mit dem sie sich beschäftigen müssen, wo sie sich positionieren müssen. Und da, würde ich sagen, hat sich im Laufe dieser 20 Jahre tatsächlich einiges bewegt, sodass auf vielen Ebenen an Institutionen und Funktionsträger tatsächlich wir gar nicht so viel überzeugen müssen, dass es ein Thema ist, sondern da oft schon die Bereitschaft auch da ist, hinzugucken, was zu tun.
Sie haben gerade schon angesprochen, dass es ja auch sehr wichtig ist, dass es einfach eine externe Stelle ist, weil das Ganze dadurch niedrigschwelliger wird und die Leute weniger Hürden haben zu kommen. Ich habe mich nochmal speziell gefragt, ob es einen Unterschied gibt zwischen der Sprechstunde und beispielsweise dem Notruf, wo man ja anrufen kann und direkt halt ein Stück weit anonymer ist. Also wie so die Hürden und die Schwellen sind, in die Sprechstunde zu kommen.
Ich glaube, dass die Schwelle schon relativ hoch ist, weil wir ja auch innerhalb der Uni sitzen, im Familienbüro, da sind wir quasi Untermieter einmal die Woche für diese 2 Stunden und da ist ja auch Betrieb so auf so einem Uniflur. Ich glaube, dass das schon auch eine gewisse Überwindung hat, wirklich in die Sprechstunde selber zu kommen. Also es gibt auch viele, die sich per E-Mail melden, weil das so die anonymste Möglichkeit ist, ohne auch direkt im Gespräch zu sein, sondern wirklich schreiben zu können, in Ruhe überlegen zu können, auf die Antwort zu warten. Also viele melden sich tatsächlich auch nur über E-Mail. Manchmal kommen sie danach dann in die Sprechstunde nach dem ersten Mail-Kontakt und Gespräch, aber oft bleibt es dann auch bei diesem E-Mail-Kontakt.
Der Frauennotruf, die Dienstleistungen, die sie anbieten, die Mitarbeiterinnen und Räumlichkeiten, das muss ja alles auch irgendwie bezahlt werden. Und mich würde interessieren, wie sieht die finanzielle Ausstattung des Frauennotrufs aus aktuell?
Ja, wir sind ein kleiner Verein in eigener Trägerschaft. Das heißt, wir haben einen Teil öffentliche Förderung vom Land, von der Stadt Bielefeld, aber auch einen großen Teil tatsächlich, den wir über Spenden oder Mitgliedsbeiträge oder so Fördergelder auch immer aktiv immer wieder neu einwerben müssen. Hier an der Uni haben wir das große Glück, dass die Gleichstellungsstelle gesagt hat, das ist wirklich wichtig, dieses Angebot, und uns für die Arbeit hier in der Uni dann auch finanzieren. Aber allgemein die Beratungsstelle, da sind wir schon immer wieder auch auf Unterstützung und Spenden angewiesen und darauf, dass viele Leute das Thema wichtig finden und das dann auch unterstützen.
Das wäre dann also auf jeden Fall eine Möglichkeit, den Frauennotruf zu unterstützen finanziell. Aber was ist zum Beispiel, wenn man sie unterstützen möchte, aber das nicht finanziell kann, sondern vielleicht nur, also was heißt nur, ich will das gar nicht so abwerten, sondern quasi über die eigene Arbeit. Also gibt es die Möglichkeit, ehrenamtlich im Frauennotruf mitzuarbeiten?
Ja, wir haben einen Förderkreis vom beim Frauennotruf, wo ehrenamtliche Frauen arbeiten. Die sind vom Alter her, würde ich es mal so grob schätzen, zwischen 20 und 80. Das ist so die Altersspanne. Ich glaube, 10, 12 sind es momentan. Und die unterstützen uns wesentlich im Bereich Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit, helfen uns, wenn wir so Tagungen, Kongresse haben oder wenn wir einen Stand haben oder auf dem Sigi-Weihnachtsmarkt Briefmarken verkaufen, um irgendwie Geld in die Kasse zu kriegen. Das sind so Sachen, wo die uns dann sehr, sehr helfen, unter die Arme greifen. Oder unseren Facebook, zum Beispiel unseren Facebook-Account, wird auch durch eine ehrenamtliche Mitarbeiterin gepflegt.
Das heißt, ihr seid da als Frauennotruf schon ein Stück weit drauf angewiesen, also dass es eben diese externe Unterstützung gibt.
Ja, für die eigentliche Beratungsarbeit haben wir natürlich nur haben wir die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, die dann auch entsprechend die Ausbildung und die Qualifikationen haben. Aber im Rahmen als so drumrum, was uns unterstützt, um bekannt zu sein, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dass die Frauen auch wissen, es gibt uns, sie können zu uns kommen. Oder wie gesagt, bei so Veranstaltungen können wir immer Helferinnen gebrauchen.
Ja, ja, schön, dass es dann ja aber scheinbar viele, wenn auch vielleicht noch nicht genug Ehrenamtliche gibt, die sich bei Ihnen engagieren. Vielleicht zu diesem positiven Aspekt einen etwas negativen, also was würden Sie sagen, so ein Ausblick, was sind die großen Baustellen, die Sie gerade sehen, was muss sich gerade an Universitäten möglicherweise verändern im Hinblick auf sexualisierte Gewalt und dem Umgang damit?
Also ganz grundsätzlich, ich würde mir wünschen, dass, wenn ich jetzt so wünschen darf, dass in jeder Fakultät ganz regelmäßig auch so personalverantwortliche Lehrende Schulungen mitmachen, dass sie einfach da im Thema drinbleiben, wissen, das ist ein Thema, sexuelle Belästigung, Diskriminierung, damit müssen wir uns befassen, da müssen wir eine Position zu beziehen. Und wenn dann wirklich mal, also dass auch so ein Klima entstehen kann, ein offenes Ohr zu haben und auch aufmerksam zu sein dafür, wie gehen wir miteinander um, wie sind die Regeln des Umgangs miteinander, oder in Fällen, wo dann wirklich Mitarbeiterinnen oder Studierende sagen, da ist was passiert und was machen wir denn jetzt, dass dann auch wirklich in allen Fakultäten jemand eine Idee hat, so wo wenden wir uns hin, wo kriegen wir Hilfe oder wie gehen wir jetzt mit diesen Vorfällen um. Ansonsten, ich finde, die Uni Bielefeld 2001 mit der Richtlinie gegen sexuelle Diskriminierung und Gewalt war so die erste Uni, die da richtig ein offizielles Statement auch zu diesem Thema gemacht hat und wird auch immer noch viel gelobt und viel zitiert. Und das ist immer noch sehr aktuell, dieses Schriftstück, aber inzwischen schon 18 Jahre alt, und das wäre so die nächste Aufgabe, zu gucken, dass das nochmal in eine modernere Sprachform gebracht wird. Ansonsten, glaube ich, stehen da wirklich viele gute Sachen drin, die immer noch genauso aktuell sind wie vor 18 Jahren.
Das heißt, es ist schon super viel Gutes an der Uni Bielefeld passiert, was das angeht, und ja auf jeden Fall auch die Art und Weise, wie mit dem Frauennotruf zusammengearbeitet wird, zeigt ja auch, dass da ein Bestreben ist, dass da Bemühen da ist, das irgendwie in der Universität aufzugreifen. Aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Vielen Dank, Frau Koch, dass Sie hier zum Gespräch da waren. Den Frauennotruf bzw. die Sprechstunde hier in der Uni, den erreicht ihr immer donnerstags von 12 bis 14 Uhr im Raum L3 119. Erinnert ihr euch noch an eure GrundschullehrerInnen? Also wenn ich so nachdenke, dann fällt mir auf jeden Fall auf, ich hatte nur weibliche GrundschullehrerInnen. Und das Witzige war eigentlich, dass unser Direktor damals der einzige Mann an dieser Schule war.
Okay, bei mir war es eine Direktorin an der Grundschule. Aber ansonsten hatte ich auch nur GrundschullehrerInnen. Ich muss es echt nicht gendern. Auf der weiterführenden Schule, auf dem Gymnasium, ein paar Männer kamen dazu, aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Gebiet der ehemaligen DDR zur Schule gegangen bin, waren es durchaus noch wesentlich mehr Frauen, als man vielleicht im Westen begegnet.
Ja, also bei mir war es auf jeden Fall sehr eindeutig, je höher die Bildungsinstitution war, desto geringer ist quasi der Frauenanteil geworden. Da stellt sich auf jeden Fall die Frage, wie viele Frauen sind an der Universität eigentlich dann noch so übrig in der Lehre? Wir haben unsere Kollegin Hanna Messmann losgeschickt, um euch zu fragen, wie viel Prozent der Professuren eigentlich von Frauen besetzt sind an der Uni Bielefeld.
Oh, ich glaube wenig, vielleicht 15%?
Ich würde sagen 10%.
20-30%.
Weniger als die Hälfte.
Ich würde so 25% schätzen.
Ich würde sagen 10%.
Ich hätte gesagt so 20% maximal.
Ihr habt also alle relativ ähnliche Schätzungen und seid eher pessimistisch, was den Frauenanteil angeht. Und tatsächlich ist es so, obwohl der Anteil der männlichen und weiblichen Studierenden zu Beginn des Studiums ziemlich ausgeglichen ist, nämlich 51% Frauen, ändert sich das stark im Laufe der wissenschaftlichen Karriere. Bis zur Habilitation nämlich schrumpft der Frauenanteil auf 30% und auf den hauptberuflichen Professuren, dort sitzen letztlich nur noch 24% Frauen.
Das heißt, mein Gefühl hat mich tatsächlich nicht getäuscht. Es ist so, dass Frauen gerade in diesen höheren Bildungsinstitutionen verdammt wenig vertreten sind. 24% finde ich echt nicht viel. Und das findet auch meine Kollegin Patricia Brüggemeier. Ein Kommentar zum Thema Chancengleichheit in der Wissenschaft.
Letztes Wintersemester lag der Anteil der weiblichen Studentinnen bei 47,1%. Und es gab dementsprechend 52,9% männliche Studenten in Bielefeld. Das klingt doch schon ganz schön ausgeglichen. Da könnte man doch jetzt komplett zufrieden sein. Bin ich aber nicht, wenn ich höre, dass trotzdem 3/4 aller Profs Männer sind. Das hat eine Anfrage des wissenschaftspolitischen Sprechers der Grünen an den Bundestag ergeben. Ich frage mich, wie es sein kann, dass obwohl Frauen und Männer genauso häufig ein Studium beginnen und fast genauso häufig promovieren, dass Frauen trotzdem so viel seltener Karriere in der Wissenschaft machen. Die Gründe für die krasse Unterbesetzung der Frauen in der Wissenschaft seien laut des wissenschaftspolitischen Sprechers zum Beispiel familienunfreundliche Bedingungen, Männernetzwerke und männlich geprägte Leistungsdefinitionen. Diese Ursachen für die Ungleichheit seien auch bekannt. Wenn die Ursachen sogar im Detail bekannt sind, drängt sich mir umso mehr die Frage auf, warum die Ungleichheit noch derart vertreten ist. Ich persönlich finde die Zahlen erschreckend und auch die Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage fällt eher schwach aus. Darin wird erklärt, das Thema sei schon wichtig, aber sie hätten ja auch ein Professorinnenprogramm gestartet. Im Jahr 2008. Dieses halbherzige Programm liegt jetzt schon 11 Jahre zurück und hat so gut wie gar nichts gebracht. Mithilfe des Programms wurde nur 1% aller Professuren besetzt. Noch trauriger sieht es bei der höchsten Besoldungsgruppe, den sogenannten W3-Professuren, aus. Frauen sind in diesen bestbezahltesten Stellen nur noch mit 20% vertreten. Die Universität Bielefeld bildet dabei keine Ausnahme. Wie es im Gleichstellungszukunftskonzept der Uni Bielefeld heißt, die W3-Professuren weisen mit 21% ein deutliches Verbesserungspotenzial auf. Das hat die Uni zumindest schon gut erkannt. Wenn 8 von 10 der besten Stellen Männern gehören, ist da definitiv noch Luft nach oben. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, was könnte man machen, damit wirklich eine Chancengleichheit in der Wissenschaft erreicht wird? Diese Frage hat sich auch die TU Eindhoven gestellt, da nur rund 15% der Professuren an der TU weiblich sind. Die Antwort der TU ist eine 100% Frauenquote und hat damit für viel Aufsehen gesorgt. Allerdings geht es bei dieser Quote nicht darum, nur noch weibliche Professorinnen an der TU zu beschäftigen und alle männlichen Professoren zu entlassen, sondern einfach darum, einen Ausgleich zu schaffen. Die 100% Frauenquote gilt für die nächsten 5 Jahre und erst wenn die Stelle nach 6 Monaten nicht besetzt ist, können sich auch Männer dafür bewerben. Viele haben sich gefragt, warum die TU Eindhoven eine solche radikale Maßnahme einführt und ob eine Gleichstellung nicht auch mit sanfteren Maßnahmen erreicht werden könnte. Die bisherigen vorsichtigeren Maßnahmen der TU haben allerdings zu langsam oder überhaupt nicht gewirkt und der Rektor der TU sagt sogar selbst, dass eine Gleichstellung mit den bisherigen Maßnahmen mehrere Jahrzehnte dauern würde. Fakt ist, der Ausgleich soll und muss schneller gehen für eine echte Chancengleichheit in der Wissenschaft. Die TU Eindhoven will die Gleichstellung mit Hilfe der 100% Frauenquote jährlich bewerten und wenn nötig auch die Prozentzahl anpassen. Ich finde diese Maßnahme auf jeden Fall außergewöhnlich und auch mutig. Es ist zwar fraglich, ob es wirklich eine 100% Frauenquote für einen Ausgleich braucht, aber auf jeden Fall wurde durch die Maßnahme der TU Eindhoven Diskussionen über Frauenquoten angestoßen und dadurch allein wurde schon viel Bewusstsein für das Thema Gleichstellung in der Wissenschaft geschaffen.
24% aller Professuren sind von Frauen besetzt. Hier an der Uni Bielefeld ist es gar nicht so viel mehr. Es sind 28,5%. Also Uni Bielefeld hat sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Das ist noch ganz weit von einer Chancengleichheit entfernt.
Ich finde es definitiv spannend zu verfolgen, wie diese 100% Frauenquote in Eindhoven, also was die bewirken wird. Lieber Unirektor, lieber Gerhard Sagerer, da könntest du dir doch mal was für unsere Uni so ein bisschen abgucken. Und übrigens auch diese ganzen Firmen wie Zalando, Fielmann und RWE, you name it. Die schämen sich nämlich nicht mal, sich selbst eine 0% Frauenquote zu verordnen.
Ultraviolett.
Als ich neu an der Uni war, fand ich es gar nicht so leicht, mich selbst zurechtzufinden. Also wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, lass uns im Café Anaconda treffen, dann hätte ich es bestimmt nicht gefunden. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Unterstützung von uns. Ich habe Steven nämlich gestern losgeschickt, damit ihr alle bald den Weg ins queer-feministische Café von alleine findet.
Noppenboden unter meinen Füßen. Ich befinde mich in der Universitätshalle, genauer auf der Galerie, in der ersten Etage quasi, zwischen dem U- und dem V-Zahn. Und ich gehe jetzt hier mal noch eine Treppe hoch, dann bin ich auf der zweiten Etage. Ich gehe durch zwei Türen hindurch und dann stehe ich auch schon vor ihr, der lila Wand mit dem Schriftzug Anaconda. Aber über den Raum, der sich hinter dieser lila Wand befindet, den Raum U2 155, darüber weiß ich noch nichts.
Du hast ja wieder gut zurückgefunden. Du stehst bei mir im Studio. Das heißt, so schwierig war es auf jeden Fall nicht, dahin und auch wieder da wegzufinden. Aber du hast quasi nur davor gestanden und bist selber gar nicht im Anaconda gewesen.
Nein, und leider konnte terminlich heute auch niemand vom Café persönlich vorbeikommen. Aber wir haben mal alle wichtigen Infos zum Anaconda für euch zusammengesammelt.
Das Café Anaconda versteht sich als queer-feministischer Schutzraum für Frauen, Lesben, Trans- oder Interpersonen und Queers. Als Wohlfühlraum. Es gibt Kaffee und manchmal Kuchen. Menschen können da Zeit zwischen Seminaren verbringen oder auch einfach so und mit anderen Menschen quatschen. Als widerständiger Raum. Das Anaconda positioniert sich kulturell und politisch. Manchmal finden dort Veranstaltungen statt. Es gibt spezielle Bücher zum Ausleihen und Kinder sind willkommen und können da spielen.
Hinter der lila Wand im Raum U255, dort befindet sich für euch das Café Anaconda. Muss jedes Produkt, was ausschließlich von Frauen erschaffen wird, automatisch feministisch sein? Nicht alle empfinden den Begriff Feminismus so positiv und wenn man dann in einem Kollektiv aus 25 Frauen zusammenarbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da sehr unterschiedliche Gefühle zu dem F-Wort vertreten sind.
Genau so war das auch beim Kollektiv Naturtrüb, das am Wochenende die erste Ausgabe seines Magazins veröffentlicht hat. Unsere Kollegin Ida Altheide hat mit Lena Schäferling und Franziska Weschle, zwei Redakteurinnen von dem Magazin, gesprochen. Ida, ist Naturtrüb feministisch oder doch lieber nicht?
Das war wohl so ein richtiger Prozess bei den Naturtrüb-Treppen. Ein bisschen ist das dann sogar zu dem Inhalt hochgekocht, erstmal rauszufinden, was ist denn eigentlich Feminismus für uns? Warum ist der uns wichtig? Also warum ist Feminismus uns wichtig, wenn er uns denn wichtig ist? Oder was schreckt uns eigentlich davon ab, uns als feministisch zu bezeichnen? Am Ende konnte sich dann doch ja alle darauf einigen, dass, und da zitiere ich unter anderem auch Franziska, mit der ich gesprochen habe aus dem Magazin, allein die Handlung, als eine Gruppe von Frauen ein selbstorganisiertes Magazin zu gründen, eine feministische ist.
Wir dürfen damit also offiziell von einem feministischen Magazin sprechen. Jetzt höre ich da schon raus, es war nicht so sehr die Intention, ein feministisches Magazin zu machen, als Naturtrüb gegründet wurde. Aber woher kam denn die Idee für das Magazin?
Ja, die kam eigentlich ziemlich direkt. Zunächst saß da erstmal ja nur vier Freundinnen zusammen, die ein Magazin einfach gründen wollten. Also die Idee war einfach, wir wollen jetzt ein Magazin haben. Und dann hat sich das halt, dass dann da am Ende 25 Frauen wirklich zusammengefunden haben. Das war eigentlich gar nicht geplant, dass es ein Riesenkollektiv, also für mich zumindest ein riesiges Kollektiv geworden ist. Sondern genau, die Grundidee war erstmal, wir wollen ein Magazin haben.
Also wir wollten als erstes ein Magazin machen und hatten dann eine kleine Liste geschrieben mit allen Frauen, die wir kennen, von denen wir gerne wollten, dass sie mitmachen. Und irgendwie ist es dann durch dieses halbe Jahr total organisch gewachsen, dass immer mehr dazu kam. Entweder, also zum Beispiel Franzi hat dann drei Freundinnen von sich gefragt, die wieder andere Freundinnen gefragt haben. Und es ist irgendwie total gewachsen die ganze Zeit und es ist immer mehr so in weitere Richtung ausgeartet.
Also so richtig mal nach dem Schneeballprinzip hat sich das da ausgebreitet und dann wurde sich eben zu einem Kollektiv zusammengefunden.
ist ja auch super schön zu sehen. Also ich finde das voll schön zu sehen, wie da dann Netzwerken auch erfolgreich funktionieren kann. Und es ist ja irgendwie auch ein gutes Beispiel dafür, wie man sich gegenseitig einfach supporten kann. Wie ist denn jetzt dieses Endprodukt geworden, also die erste Ausgabe vom Naturtrüb-Magazin?
Genau, dazu wurde zum Thema Suchen und Finden gearbeitet. Das ist das ganze Oberthema. Und eigentlich kann man es mit fast 250 Seiten, schon fast nicht mehr Magazin, sondern schon eher Buch nennen. Das Ganze ist sowohl inhaltlich als auch in der Darstellung sehr bunt geworden. Von richtigen Artikeln über kleine Comics. Dann gibt es auch Wimmelbilder, Zeichnungen und Gedichte. Also kreative Formen sind da ganz unterschiedlich vertreten und das macht das Ganze auch, finde ich, aus. Es gibt das eine Oberthema, wie gesagt, Suchen und Finden, was alles dann verbindet. Aber ja, ich war dann doch immer sehr überrascht, wenn man umblättert und dann das komplett anders umgesetzt sieht. Also man hat dann eine Geschichte darüber, wie jemand eine tolle Freundschaft gefunden hat und dann gibt es aber auch darüber Sachen, wie man eigentlich in manchen Arbeitsgruppen suchen, also Arbeitsumfeldern suchen muss, um da überhaupt, habt ihr ja eben auch angesprochen, Frauen vertreten zu finden. Ja, und einen roten Faden darf man aber auch nicht vergessen. Das ist nämlich die ganze Farbgebung, weil das ganze Buch wurde dann auch in so einem Blau-Türkis-Ton und Gelb gehalten, was auch ja sehr ansprechend ist.
Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, als ich die erste Ausgabe von Suchen und Finden, also dem Magazin gesehen habe. Und was mich noch mehr gefreut hat, war, dass ich gesehen habe, auf dem Cover steht die Nummer 1, was für mich auf jeden Fall schon ein sehr gutes Zeichen dafür ist, dass da hoffentlich auch bald eine Nummer 2 in Planung ist.
Ja, ist es. Und ich habe auch schon versucht, mich ein bisschen über die nächste Ausgabe zu informieren.
Tatsächlich haben wir gerade schon spekuliert über die nächsten Themen und überlegt, was für Ideen wir persönlich haben zu verschiedenen Ideen. Aber ich würde sagen, wir verraten inhaltlich noch nicht, was da im Rennen ist. Und in Bezug auf den Abstand hatten wir eigentlich geplant, halbjährlich das Magazin zu veröffentlichen und haben jetzt aber auch gemerkt, dass wir uns ein bisschen mehr Zeit für diesen Prozess erstmal geben wollen. Und deswegen haben wir jetzt noch nicht so ganz klar geplant, wann die nächste Veröffentlichung sein soll.
Genau, also es wird wahrscheinlich irgendwie 9 oder 1 Jahresrhythmus sein.
Ja, also 9 Monate oder 1 Jahr. Für die nächste Ausgabe wollen Sie sich einfach wirklich etwas mehr Zeit nehmen, weil eben auch der Austausch über die Themen, die Sie behandeln wollen, ja, den Kern des Projektes für die Frauen, die da mitmachen, auch ausmacht. Und wenn man sich dann nur ein halbes Jahr Zeit nimmt und das alles reinquetscht, dann verpasst man da womöglich ja auch ein bisschen was.
Okay, für die erste Ausgabe kann man sich also etwas Zeit lassen und es sich gut einteilen und genießen quasi.
Das sollte aber auf jeden Fall funktionieren. Das Magazin ist, finde ich, vor allem ja zum klassischen Schmökern sehr geeignet, immer mal wieder einen Artikel zu lesen oder ein Bild genauer anzugucken, was einen anspricht. Und auch wenn man vielleicht nicht bei jedem Artikel schreit, jawollo, das sehe ich ganz genauso wie du, und auch mal eine andere Meinung wirklich vertritt, kommt man ja eben mit sehr unterschiedlichen feministischen Selbstverständnissen in Berührung und spürt, wie eine sehr unterschiedliche Gruppe einfach es geschafft hat, sich trotzdem gegenseitig in ihrem Arbeiten dann zu bestärken.
Das Bielefelder Kollektiv Naturtrüb hat am Wochenende das Release seines ersten Magazins zum Thema Suchen und Finden gefeiert. Das 250 Seiten schwere Buch könnt ihr für 20 Euro erwerben.
Ich habe mich jetzt während der Sendung die ganze Zeit gefragt, was finde ich persönlich eigentlich jetzt so am spannendsten? Und ich war irgendwie voll überrascht davon, dass es total viel war, weil ich gemerkt habe, obwohl ich so lange an der Uni bin, obwohl ich mich schon relativ lange mit dem Thema beschäftige, ist jetzt gerade in der letzten Stunde noch total viel Neues aufgetaucht, an dem ich viel lernen konnte, festgestellt habe, dass es Orte gibt, an denen ich noch nicht war und dass ich auf jeden Fall auch noch an vielen Dingen hier wachsen kann.
Ja. Kann ich dir nur zustimmen. Ich habe auch durch diese feministische Brille quasi nochmal die Uni jetzt in der Sendung ganz neu kennengelernt. Also manche Ecken, wie du sagst, kannte man einfach vorher nicht, hat sich nie so intensiv damit beschäftigt. Und besonders spannend fand ich unsere Studiogäste Hannah und Olivia vom FemRef und Stefanie Koch vom Frauennotruf, einfach nochmal ganz deutlich zu sehen, dass echt feministisches Engagement wirklich etwas bewirken kann, einen Unterschied machen kann, auch wenn es sicherlich politisch gerade wirklich keine einfache Situation ist, um sich feministisch zu engagieren.
Ja, und wo wir bei feministisch engagieren sind, wollen wir auch noch mal ein kleines bisschen Eigenwerbung machen hier für Ultraviolett, denn bei uns kann man sich auch feministisch einbringen. Wir freuen uns immer voll über Themenideen, über Leute, die Bock haben mitzumachen. Also kommt gerne bei uns in der Redaktion vorbei, hört euch die nächste Sendung an, schreibt uns ganz viel Feedback dazu. Die nächste Sendung, die ist übrigens am 20. November.
Und wir bedanken uns bei Stefanie Polnick für die redaktionelle Unterstützung.
Und die großartige Playlist. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Mein Name ist Mira Rieghoff.
Ich bin Steven Hartig.